Sie hören Wortreich, den Predigt-Podcast. Die Predigt für heute ist von Heinz Scheidinger mit dem Thema Die beiden großen Es. Schön, dass Sie reinhören.
Guten Morgen, ihr Lieben. Willkommen zu unserem Gottesdienst hier in Bogenhofen. Ich begrüße alle jene, die auch von ferne her zuschauen. Ich lade euch ein, dass wir den Römerbrief aufschlagen. Die beiden großen Es, was das ist, das wird sich im Lauf der Predigt enthüllen. Ich beginne jetzt mit dem Römerbrief. Wir sind im 10. Kapitel, wo wir vorher schon den Textausschnitt gehört haben. Wenn man an den Römerbrief denkt, ist man natürlich sofort in dem Bewusstsein, dass das eine der komplexesten theologischen Episteln des Apostels Paulus im Neuen Testament ist. Das ist sie auch. Der Römerbrief ist eine Epistel, die man nicht nur einmal liest, um sie zu verstehen. Man liest sie mehrmals und taucht durch das Lesen in immer tiefere Bereiche ein. Der Apostel Paulus argumentiert hier sehr impulsiv an manchen Stellen, aber er hat auch einen ganz, ganz großen Plan mit diesem Brief. Er diskutiert seine Auffassung von Erlösungslehre. Wie wird der Mensch gerettet? Das ist die große Frage, die über allem steht. Aber da gibt es dann viele Denkwege, Argumentationsbahnen und ganz verschiedene Ergebnisse auch. Wir werden sehen. Ich beginne zu lesen im 10. Kapitel ausnahmsweise. Normal liest man andere Stellen, die berühmter sind. Aber ich möchte euch da hineinführen und mit mir nehmen. Liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist, und ich flehe auch zu Gott für Israel, dass sie selig werden. Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie eifern um Gott, aber mit Unverstand, so übersetzt Luther hier, mit Unverstand. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die Gerechtigkeit Gottes nicht und trachten, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Denn Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an ihn glaubt, der ist gerecht. Manchmal betonen wir und sagen, wer an ihn glaubt, der ist gerecht. Aber ich glaube, die Betonung muss heißen, wer an ihn glaubt, der ist gerecht. Ich muss ein bisschen zurückgreifen, um hier diesen Text zu verstehen. Es geht um Folgendes. Wird der Mensch gerecht allein aus dem Glauben oder wird er gerecht durch seinen Gehorsam? Das sind die beiden Standpunkte, die Paulus diesen Brief lang gegeneinander abgrenzt. Wird der Mensch gerecht aus dem Gehorsam gegenüber dem Gebot Gottes oder wird er gerecht allein aus dem Glauben? Ich nehme mir die Zeit nicht, euch jetzt um eure Meinung zu fragen, aber das wäre sehr interessant. Wir könnten hier einen Quiz machen mit 10 Fragen, die alle in einer anderen Form so gestellt sind, dass immer rauskommt, glaube ich, dass ich durch den Gehorsam gerettet werde oder glaube ich, dass ich durch den Glauben an das, was Jesus getan hat, gerettet werde. Ich möchte einfach so viel sagen, ich bin der Überzeugung, dass hier nur ganz wenige sitzen werden, die einen solchen Quiz tadellos beantworten könnten. Weil in uns allen ein bisschen dieser kleine Mensch drinnen ist, der schon sagt, es kommt auch ein wenig darauf an, was ich tue für meine Erlösung. Ich habe, als ich diesen Quiz zum ersten Mal gemacht habe, auch nicht alles richtig beantwortet. Ich kenne eigentlich niemanden und ich habe den in meinem Leben schon oft gemacht, der auf Anhieb alle 10 Formulierungen richtig beantwortet hätte. Warum? weil diese Überzeugung, dass was wir tun, Grundlagen setzt für unser Heil, so stark in uns verankert ist. Bei den Juden war das auch so. Ich gehe noch einmal ein bisschen zurück in das Kapitel 9 und lese dort ab Vers 30, nur wenige Verse vorher. Was wollen wir dazu sagen? Das wollen wir sagen. Die Heiden, die nicht haben nach der Gerechtigkeit getrachtet, haben die Gerechtigkeit erlangt. Ich sage aber von der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Israel aber hat dem Gesetz der Gerechtigkeit nachgetrachtet und hat das Gesetz der Gerechtigkeit nicht erreicht. Warum das? Darum, dass sie es nicht aus dem Glauben, sondern aus den Werken des Gesetzes suchen. Denn sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anlaufens. Wie geschrieben steht, siehe da, ich lege in Zion einen Stein des Anlaufens, einen Fels des Ärgernisses. Wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Was bedeutet das? Wir geben zu, gemeinsam mit dem Apostel Petrus, der das an einer Stelle in seinem zweiten Brief sagt, dass beim lieben Bruder Paulus, der von der Güte und vom Ernst Gottes schreibt, gar manche Dinge schwer zu verstehen sind. Ich gebe das zu. Das liest sich nicht einfach so wie die Morgenzeitung. Und es ist einfach immer ein Innehalten gefordert, wo wir uns Gedanken machen müssen, ja, was meint er denn jetzt? Und das mache ich jetzt auch. Was meint er denn da? Israel hat es nicht erreicht, weil sie es aus den Werken des Gesetzes suchen. Die Heiden haben es erreicht, weil sie daran geglaubt haben, obwohl sie nicht den gleichen Gehorsam wie die Juden probiert haben? Wie kann man das verstehen? Die Antwort ist, es läuft darauf hinaus, dass die Erlösung durch Jesus Christus ein Geschenk ist. So schwer das auch für uns, die wir so sagen, nicht, es ist schon wichtig, dass man den Sabbat hält. Und glaubt mir, es ist wichtig, dass man den Sabbat hält. Nicht, davon weichen wir nicht, keinen Millimeter. Aber dann eben zu sagen, es ist eben ein Geschenk. Es ist ein Geschenk. Es ist keine menschliche Leistung damit verbunden. Das ist etwas, da müssen wir mal tief Luft holen. Nicht? Es gibt hier eine Spannung. Sie eifern um Gott, heißt es hier, aber mit Unverstand. Warum mit Unverstand? Weil sie nicht begreifen, dass er es ihnen schenken will. Sie trachten, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten, und da muss der liebe Gott sagen, Kinder, so läuft das nicht. Es ist wirklich wie mit Kindern. Kinder tun sich aber leichter als wir. Drum sollen wir ja das Reich Gottes annehmen wie ein Kind. Weil die sich da so leicht tun. Willst du einem Kind was schenken? Das Kind, oh nein, brauche ich nicht. Habt ihr ein Kind gesehen, das so redet? Versucht einen 6-, 7-, 8-, 10-Jährigen was zu schenken. Was wird der machen? Einen Luftsprung und wird sich freuen. Aber so die Erwachsenen, das ist nicht so einfach. Schau, Schwester, lass dir helfen. Nein, nein, danke, geht schon. Und dann kann sich eine minutenlange Diskussion entspinnen, ob dieser Schwester nun geholfen werden soll oder nicht. Kennt ihr das? Das würde bei Kindern nie sein. Und manchmal tun wir auch so. Naja, na, gibt natürlich niemand zu, ist ja keine Frage. Aber letztlich ist es so. Wir haben ein Problem, Geschenke anzunehmen. Wir erkennen die Gerechtigkeit Gottes nicht, denn Gott will uns das Geschenk machen. Wisst ihr, warum Gott gerecht ist? Gott ist deshalb gerecht, weil er seine Versprechen hält. Und er hat versprochen, ich werde euch erlösen. Er hat versprochen, der Schlange will ich den Kopf zertreten. Er hat versprochen, ich werde euch verändern. Ich werde euch zu neuen Menschen machen. Gott ist's, der uns zu neuen Menschen macht, die in seinen Geboten wandeln und danach tun. So sagt es der Prophet Hesekiel. Schon im Alten Testament weiß man das, wenn man will. Und wir haben damit immer ein Problem. Wir suchen immer die Möglichkeit, wo ein Stück Leistung von uns gefordert wird. Selbst der Gehorsam, den das Wort Gottes einfordert gegenüber göttlichem Gebot, ist nicht eine Leistung, die wir bringen. Haben wir uns das überlegt? Habt ihr euch jemals überlegt, dass alle Sünden, die ihr nicht begangen habt, nur deshalb ungeschehen blieben, weil ihr keine Gelegenheit dazu hattet? Ist nicht alles Überwinden, alle Sünde, die in unserem Leben sich nicht ereignet hat, eine Gnade Gottes, eine besondere Gnade Gottes? Ich denke, dass es stimmt, was hier steht. Christus ist das Ende des Gesetzes. Das Ende des Gesetzes als Mittel zur Rechtfertigung. Wenn Christus kommt, hören alle Versuche, durch Gehorsam in den Himmel zu kommen, auf, müssen aufhören. Denn jeglicher weiterer Versuch, durch den Gehorsam in den Himmel kommen zu wollen, ist eine Verachtung dessen, was Jesus für uns getan hat. Dann glauben wir ihm nicht. Und wenn wir ihm nicht glauben, dass er es uns frei schenken will, ja, was soll er dann mit uns eine Ewigkeit lang anfangen? Die glauben mir nicht. Die glauben nicht, dass meine Intentionen ihnen gegenüber die eines liebenden Vaters sind. Die suchen immer nach dem Haken in dem ganzen Deal und wollen sich absichern dadurch, dass sie durch Gehorsam gerettet werden wollen. Versteht ihr? Das Schlimme daran ist, dass wenn wir eine solche Einstellung haben, die wir dann nicht verleugnen können und die vielleicht in unserem Glaubensleben zutiefst drinnen ist, dass wir das weitergeben an die nächste Generation. Und da beginnt dann die eigentliche Katastrophe. Weil wir dann ein Gottesbild heranzüchten in der nächsten Generation, das dem der Bibel nicht entspricht. Es entspricht nicht. Die Kinder lernen nicht Gnade zu verstehen. Sie verstehen, dass die Erlösung mit vielen Pflichten zusammenhängt. Ich lese weiter. Mose schreibt wohl von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. Also das können wir schon diskutieren, wenn ihr wollt, sagt der Apostel Paulus. Welcher Mensch dies tut, der wird dadurch leben, sagt Mose. Aber die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht so. Sprich nicht in deinem Herzen, wer will hinauf gen Himmel fahren? Das ist nichts anderes, den Christum herabholen. Oder wer will in die Tiefe fahren? Das ist nichts anderes, den Christum von den Toten holen. Liebe Geschwister, ist es nicht so, dass gerade diese paar Sätze jetzt schwer verständlich sind? Wir suchen den Logikfaden. Wovon redet er? Was meint er jetzt? Ich will es versuchen. Wenn Mose schreibt von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, welcher Mensch dies tut, der wird dadurch leben, dann ist das doch genau die Szene vom Berg Sinai. Habt ihr das noch vor Augen? Da kommt die Einladung an das Volk, versammelt euch rund um den Berg, Gott wird euch jetzt sein Gesetz verkünden, ihr sollt ein priesterliches und königliches Volk für Gott sein. Und was sagen die Israeliten? Ihr wisst die Antwort noch. Alles, was der Herr sagt, wollen wir tun. Alles, was der Herr sagt, wollen wir tun. Das ist so, wie man einen Bund schließt. Nicht, da bist du, da bin ich, du sagst deine Bundesbedingungen, ich sag meine Bereitschaft, diese Bundesbedingungen anzuerkennen und dann haben wir den Bund und so läuft das. Das ist auf gleicher Augenhöhe. Versteht ihr das? Aber Gott ist mit uns nicht auf gleicher Augenhöhe. Wenn Gott uns einen Bund vorschlägt, dann meint er damit, dass er die ganze Sache arrangiert, dass er die Grundlagen legt, dass er für das Gelingen des Bundes sorgt und er möchte von uns nur eins, dass wir es annehmen und dass wir mitmachen. Und daran scheitern wir. Wir scheitern schon beim Annehmen, weil wir glauben, wir müssten was bringen. Und wenn wir es dann bringen wollen, merken wir, es klappt nicht, wir können es nicht. So wie beim Volk Israel. Wie war das mit dem Volk Israel, nachdem sie gesagt haben, alles, was der Herr sagt, wollen wir tun? Das Ende, wenn ihr weiterlest im Buch Exodus, Kapitel 19, 20 und die Folgen, das Ende ist das goldene Kalb. Wenige Wochen später sind wir beim goldenen Kalb. Alles, was der Herr sagt, wollen wir tun. Und das Ende ist das goldene Kalb. Versteht ihr? Wenn du versuchst, Gott zu gehorchen, indem du etwas durch deinen Gehorsam beiträgst, wirst du es nicht tun können. Die Gottgehorsamen sind die, die seine Gaben als Geschenke annehmen. Das sind die, die am Ende gehorsam sind. Und deshalb sollen wir nicht so, wie wenn wir auf gleicher Augenhöhe wären, das ist mein Versuch jetzt, diesen Text zu interpretieren, wenn wir auf gleicher Augenhöhe wären, so lieber Gott, wie ist das jetzt nun? Wer geht nun ins Reich Gottes? Und er erklärt uns dann so. Ah, und wir sagen, aha, so ist das. Drehen um und machen es. Das ist gleiche Augenhöhe. Und da sagt die Gerechtigkeit aus dem Glauben, sprich nicht in deinem Herzen. Du bist auf gleicher Augenhöhe mit Gott. Stell dir nicht vor, dass du mit dem lieben Gott da einfach diskutieren kannst über das Heil und dann zu wissen, was du tun musst. Das ist das Problem der Israeliten gewesen. Die fühlten sich auf gleicher Augenhöhe. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt den Vergleich wage mit uns Christen in der heutigen Zeit, diese Versuchung ist uns nicht fremd. Ist das wahr? Diese Versuchung ist uns nicht fremd. Ich lese weiter. Was sagt sie, Vers 8? Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen. Das Wort ist dir nahe. Du bist nicht auf gleicher Augenhöhe mit Gott. Gott ist der, der dir alles gibt. Aber sein Wort kannst du in deinem Herzen bewahren. Und was ist das für ein Wort? Er sagt es. Es ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Das, was dich rettet, ist deine Bereitschaft, dass du sagst, lieber Gott, ich glaube dir, dass du mich da rausholst. Bitte tu's. Ich glaub's dir. Diese Leute, denen wird vergeben, diese Leute werden gerecht. Egal, wie ihre Vergangenheit aussieht. Das ist immer ganz wichtig, dass man dazu sagt. Egal, wie ihre Vergangenheit aussieht. Es geht also um die glaubende Demut. Ihr kennt alle das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner. Beide sind im Tempel. Vertraust du der Verheißung Gottes, dass seine Erlösung bei dir wirklich wirkt? Die Frage ist nicht, das ist auch so ein Gedanke, der wichtig ist, mal erwähnt zu werden. Spürst du es? Fühlst du es? Ist nicht relevant. Deine Gefühle sind Opfer deines Körperchemiehaushalts. Du fühlst mal so und wenn du krank bist, fühlst du überhaupt noch mal anders. Und wenn du enttäuscht bist und unter Stress und in einer Depri-Phase, dann will ich nicht nach deinen Gefühlen fragen. Nicht, was du fühlst, zählt, sondern ob du glaubst, dass er sein Versprechen hält, das zählt. Und in der tiefsten Tiefe deines Lebens kannst du immer noch daran festhalten und sagen, lieber Gott, ich glaube dir, dass am Ende alles gut wird. Nach dem Sprichwort, das sogar die Menschen sagen, und wenn es noch nicht gut ist, dann ist noch nicht das Ende. Am Ende muss es gut sein. Das hat Gott versprochen. Glaubende Demut. Der Pharisäer, wisst ihr, was der gemacht hat? Der hat gesagt, schau lieber Gott, wie gut ich bin. Natürlich sind wir nicht so dumm, dass wir das so sagen. Aber so im Herzen kann das schon vorkommen. Und der Zöllner, der sagt nichts, außer dass er sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Er ging hinab, sagt der Text des Lukas-Evangeliums, gerechtfertigt vor jenem. So du mit dem Mund bekennst Jesus, dass er der Herr sei, Vers 9 ist das jetzt, und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt, so wirst du selig. So man von Herzen glaubt, wird man gerecht. Wenn man mit dem Mund bekennt, wird man selig. Was heißt dieses selig? Manche Übersetzungen übersetzen treffend glücklich. Ich könnte auch sagen fröhlich. Was Paulus also sagt ist, wenn du von Herzen festhalten kannst, dass Gott dir ein Geschenk macht, dann bist du gerecht. Du wirst es auch kriegen. Er sieht dich als gerecht an. Und wenn du das den anderen erzählst, dann fühlst du dich super. Das ist das große E Nummer 1. So, ganz im Allgemeinen gesprochen. Es geht darum, dass Gott uns rettet, dass wir diese Erlösung annehmen als ein Geschenk und dass wir sie anderen auch anbieten, weil wir davon erzählen. Heißt das eh jetzt erzählen oder heißt es evangelisieren? Ihr könnt euch aussuchen, was ihr wollt. Wenn wir nicht darüber reden, wie Jesus uns erlöst hat, gibt es zwei Dinge. Entweder wir haben es vergessen oder wir sind stumm geboren oder wir sind nicht erlöst. Ist das eine zu brutale Schlussfolgerung? Die Frage lautet wirklich für uns: Kannst du erzählen, wie Jesus dich erlöst hat? Kannst du erzählen, dass er dir deine Sünden vergeben hat, dass du die Erlösung als Geschenk von ihm empfangen hast? Kannst du das erzählen, weil du es auch tatsächlich erlebt hast? Ehe könnte auch Erleben bedeuten, Erleben der Erlösung, die ich weiter erzähle. Das bedeutet, es geht uns so wie dem Kämmerer. Nicht? Wenn du mit Jesus in Ordnung bist, dann kannst du deine Lebensstraße fröhlich ziehen. Und einer, der was Tolles erfahren hat, stellt euch vor, ihr macht, ist natürlich ein furchtbarer Vergleich, ich gebe es zu, aber er ist sehr begreiflich. Ihr macht einen Sechser im Lotto. Ja? Stellt euch vor, wie lang könnt ihr das geheim halten? Und dabei ist ein Sechser im Lotto nicht mal wirklich Glück, denn er kann für viele Menschen, die nicht damit umgehen, sogar die Quelle ihres Unglücks werden. Ja. Aber wenn wir begreifen, dass wir Kinder Gottes sind, das ist doch überhaupt nicht zu vergleichen mit einem Lotto-Sechser. Wieso reden wir dann so wenig darüber? Das ist unser Punkt. Ja. Wer von Herzen glaubt, wird gerecht. Wer mit dem Mund bekennt, wird selig. Selig sein ist fröhlich sein. Selig sein ist ein gutes Gefühl haben, angenehm leben, aller Stress ist weg. Vers 11. Die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, der wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied. Und jetzt kommt etwas Neues hinein, was uns aber auch betrifft, unter Juden und Griechen. Er ist überall ein Herr, reich über alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll selig werden. Heißt, soll sich freuen, soll glücklich werden. Wer den Namen des Herrn anrufen wird. Herr Jesus, hilf. Das ist, was es braucht. Herr Jesus, hilf. Und dein Leben ändert sich, wenn du das sagst. Dieser Ruf ist die Quelle deines Glücks. Vielleicht hat das viele Judenchristen damals schon am meisten gestört. Ihre Sonderrolle, in der sie sich anderen Völkern gegenüber sahen, hatte eine ganz starke jüdische Tradition. Und mit Jesus war diese Sonderrolle weg. Das Einzige, was blieb, war eine Sonderrolle als Boten. Die Judenchristen mussten verstehen, das ist nichts mehr so wie, wir sind das auserwählte Volk. Wir sagen den anderen, was sie zu tun haben. Und wir sind die Ersten und alle kommen und dienen uns. Nicht so, sondern ihr seid die Diener des Rests der Welt, dadurch, dass ihr Boten Gottes seid. Und das war vielen zu wenig. Man war ein bisschen eifersüchtig auf jene, die Heiden, die nun erst in der 11. Stunde, kennt ihr das Gleichnis vom Weinberg, kamen und den gleichen Lohn bekommen sollten. Und dabei haben die nicht mal ein Leben lang versucht, einen Sabbat richtig zu halten. Was für eine Ungerechtigkeit, Eifersucht. Und man war sich nicht sicher, worin die Arbeit im Weinberg überhaupt bestand. Geht es um sich gut aufführen, also Gesetze halten, beschneiden, oder geht es um Ernten, nochmal eh? Verkündigung des Worts vom Glauben und von der Auferstehung Jesu und der Auferstehung aller Gläubigen am Ende der Zeit. Christus ist auferstanden bedeutet, auch wir werden auferstehen. Und gerade heute, wo wir von Ralf Sobert gehört haben, sollte uns das umso mehr noch rühren. Wir werden auferstehen. Gott kann am Ende auch mit Menschen arbeiten, die nicht auf unserer Gemeindeliste stehen. Große Überraschung. Aber sein Wort angenommen haben, seine Gebote halten möchten. Glaubt ihr nur, die Adventisten haben was vom Sabbat in der Bibel gelesen? Da gibt es Leute, die versuchen, den Sabbat zu halten und haben sonst nichts außer der Bibel, die ihnen das sagt. Ja? Die Hoffnung auf die Wiederkunft weitergeben, die Zeit, die wir jetzt erleben, so interpretieren, dass sie sagen, offensichtlich kommt das jetzt. Verkünden der frohen Erwartung, im Glück von Jesus gerettet zu sein. Während die Pharisäer Zeit haben, über 2027 oder die Dreieinigkeit zu diskutieren. Da findet ihr kein E am Anfang. Fällt euch das auf? Es geht weiter im Text. 14. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wo sie nicht gesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die den Frieden verkündigen, die das Gute verkünden. Nun, hier in Bogenhofen haben wir eine theologische Ausbildungsstätte. Wie sollen sie hören ohne Prediger? Und da fühlen sich die Theos hier natürlich total angesprochen. Wir sind schon da. Ja, super, dass ihr da seid. Ich freue mich riesig drüber. Und ich freue mich über jeden, der noch kommen wird. Und über alle, die schon da waren. Das ist super, dass es diese Leute gibt, die sich dem Herrn verschreiben in seinem Dienst. Aber davon redet es hier nicht. Entschuldigt, liebe Theos. Hier redet es nicht von Leuten, die sich zum Predigtamt ausbilden lassen, in der Adventgemeinde im 21. Jahrhundert, sondern es geht um jeden einzelnen Gläubigen an dieser Stelle. Wir alle sind Prediger. Habt ihr das gewusst? Wir alle sind Prediger. Sagt nicht Petrus, dass wir alle Priester sind? Sind nicht mehr nur einige aus dem Hause Aarons oder aus den Leviten. Wir alle sind's. Alle sollen wir verkündigen. Wie macht man das? Okay, wir gehen zum Prediger und sagen, Prediger, mach eine Evangelisation. Großes E. Und dann schauen wir zu. Ja, der Prediger, der macht das echt super diesmal. Liebe Geschwister, es geht nicht mal hier, glaube ich, um die organisierte Evangelisation. Es geht darum, dass wir persönlich Evangelisten werden. Dass jeder von uns, darin liegt die Kraft der Botschaft, erzählen kann, Jesus hat mich erlöst und ich muss dir das sagen, denn das hat mein Leben verändert. Und es geht nicht darum, dass wir an den Marktplätzen das rausschreien, wo uns niemand zuhören will. Es geht auch nicht darum, dass wir Einladungen verteilen und dann meinen wir hätten Evangelisationsarbeit gemacht. Es geht darum, dass wir in der Lage sind, den Menschen, denen wir begegnen, den Menschen, wo wir zuschauen können, wie sie suchen sind, ein Gegenüber zu sein und ihnen zu sagen, ich weiß, was du suchst, ich hab's gefunden. Jeder von uns. Und dann lasst uns Evangelisationen halten und ernten. Aber es wird nichts zum Ernten geben, wenn dieses persönliche Zeugnis nicht da ist. Denn das wissen wir doch seit Jahrzehnten. Wir verteilen Einladungen, dann kommt die Evangelisation. Und wie wirkt das mit den Einladungen auf der Straße? Ihr wisst alle, wie das ist. Aber dort, wo die Menschen Menschen kennenlernen, die mit Jesus verbunden sind und die erzählen können, wie ihr Leben, ihr Familienleben beeinflusst worden ist, dort hören sie zu. Und die Frage ist, wie wir das bewerkstelligen. Ich lese, sie sind nicht alle dem Evangelium gehorsam, sagt Paulus. Jesaja sagt, Herr, wer glaubt unserem Predigen? So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber aus dem Wort Gottes. Ich sage, haben sie es nicht gehört? Doch, es ist in alle Lande ausgegangen, ihr Schall, und in alle Welt ihre Worte. Ich sage, hat Israel es nicht erkannt? Ja, gibt es einen Aufholbedarf bei denen, die verkündigen sollen? Und jetzt sind wir mitten im Zentrum. Könnte es sein, dass wir deshalb so wenig reden über unsere Glaubenserfahrung, weil wir keine haben? Könnte es sein, dass wir deshalb nichts zu erzählen haben über unsere persönliche Begegnung mit Jesus, weil sie nicht stattfindet? Könnte es sein, dass unsere Sabbatbeobachtung als Glieder der Adventgemeinde damit zusammenhängt, dass wir halt in diesem Setting, in diesem kulturellen Setting leben? Aber da fehlt etwas, ihr stimmt mir sicher zu. Da fehlt etwas. Sind wir vorbereitet auf diese Aufgabe? Er zitiert Mose. Er sagt, Mose spricht, ich will euch eifern machen über dem, das nicht ein Volk ist und über ein unverständiges Volk will ich euch erzürnen. Jesaja darf wohl so sagen, ich bin gefunden von denen, die mich nicht gesucht haben, bin erschienen denen, die nicht nach mir gefragt haben. Es ist Fakt. Und junge Leute, die mehrere religiöse Szenen kennen, sagen das auch. Es ist Fakt, dass es Gemeinden gibt, die haben nicht so viel Erkenntnis. Das stimmt in der Theologie da und dort gar nicht. Aber die haben ein Feuer für Jesus und eine Dankbarkeit dem Jesus, dem sie begegnet sind, gegenüber, die wir halt nicht so stark zum Ausdruck bringen. Darf ich das so sagen? Gläubig gesprochen könnte sein, dass weil wir nicht so gern darüber reden, wie Jesus uns hilft, wie er unsere Gebete erhört, und er hat auch diese Woche wieder unsere Gebete erhört, es ist sagenhaft, was passiert, ja, dass wir nicht so gern darüber reden, ich weiß nicht aus welchen Gründen, aber das nimmt uns Feuer weg. Und deshalb, weil das Feuer nicht da ist, ist es ein bisschen kühl. Kann ich das so sagen? Es ist ein bisschen kühl. Und das ist nicht gut. Sind wir darauf vorbereitet? Das ist meine Frage. In der Schule Christi so ausgebildet und herangereift, dass wir dann die rechten Ansprechpartner für die Menschen sein können, die sie brauchen. Sehr wichtig an der großen Evangelisation erscheint mir eben dieses persönliche Zeugnis. Dann können wir ernten. Wir lieben organisiert und entpersönlicht zu evangelisieren. Ja, vielleicht setzen wir uns dann noch rein, sodass wir dabei sind und sagen können, wir haben mitgemacht. Aber dein ganz persönliches Zeugnis gegenüber dem Menschen, der es dir abverlangt, weil er dich fragt, wann hast du das letzte Mal gemacht? Zu Israel spricht er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu dem Volk, das sich nicht sagen lässt und widerspricht. Das sich nicht sagen lässt und widerspricht. Und ich persönlich kann den Eindruck nicht abschütteln, dass damit auch wir gemeint sein könnten. So ein adventistisches Mindset kann höchst kompliziert, sprich jüdisch sein. Es ist offensichtlich, dass Evangelisation im weitesten Sinn Gottes Plan ist. Dabei will er nicht nur durch Wunder wirken, sondern durch den persönlichen Einsatz seiner Nachfolger. So lese ich es aus Römer Kapitel 10. Die soll mit ihrem Zeugnis darüber, wie Gott ihr Leben beeinflusst und verändert hat, Gottes stärkste Werbeträger für die Welt sein. Sogenannte Ernte-Evangelisationen, nochmal ein E, können schon sein, allerdings die Ernte wird nur durch die persönliche Vorarbeit des einzelnen Zeugen vorbereitet und gesichert werden. Erinnert ihr euch an Jesus, wie er sagt, schaut hinaus. Es jammerte ihn, sagt er, weil sie waren wie eine Herde ohne Hirte. Matthäus Evangelium, Kapitel 9. Und dann sagt er, schaut hinaus, das Feld ist weiß zur Ernte. Und was sagt er dann? Betet, dass Gott Arbeiter in seine Ernte sende. So, wenn ihr betet um etwas, was passiert dann? Sagt ihr, ihr leistet Fürbitte für irgendjemanden. Was passiert mit euch und eurem Verhältnis zu dieser Person, für die ihr bittet? Was passiert? Ja, ihr engagiert euch. Ein Mensch, der für einen anderen betet, engagiert sich auch ganz anders für diesen Menschen. Nicht? Und das ist hier auch. Wenn wir beten, dass Gott Arbeiter in die Ernte sendet, dann passieren zwei Dinge. Erstens, Gott wird Arbeiter in die Ernte senden. Aber du, der du das Gebet sprichst, hast auch damit dein Schicksal besiegelt. Denn es wird ganz klar sein, wenn du betest, Gott schicke Arbeiter in die Ernte, dann wirst du selber einer werden. Und ich meine nicht damit, dass alle Theologie studieren müssen. Das ist nicht mein Punkt. Obwohl, liebe Theos, ich mich über jeden Einzelnen von euch freue. Das wisst ihr. Aber es ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, dass alle, die beten, Herr, vollende dein Werk, hilf, dass die Ernte kommt, plötzlich auch selber zu Zeugen werden. Oder sie halten dieses Gebet nicht aus und hören auf, es zu sagen. Es gibt nur diese zwei Alternativen. Du betest und wirst selber einer, oder du hörst auf zu beten. Paulus formuliert es an einer anderen Stelle so, er sagt, die Liebe Christi dringt uns. Es muss tatsächlich so sein, nicht Ellen White nennt das the burden for souls. die Last für Seelen, hat man das übersetzt. Und auf Deutsch klingt das gar nicht gut, auf Englisch klingt das viel besser. Burden for souls. Du schaust die Leute an und siehst, das sind gute Leute. Das sind Leute, die haben Prinzipien, das sind Leute, die haben eine Ethik. Aber sie wissen nichts von Jesus. Sie stehen dem Leid der Welt gegenüber, es rührt ihr Herz, aber sie wissen die Lösung nicht. Und da muss die Liebe uns treiben. Für diese Leute müssen wir einstehen, müssen uns einsetzen. Das zweite große E. Was ist das? Das eine wissen wir jetzt nicht. Evangelisation, Ernte, Jesus erleben. Das zweite große E. Es geht um die Endzeit. Wie sieht die Endzeit aus? Ihr kennt die Texte auswendig, ich muss sie jetzt nicht mehr lesen. 2. Timotheus Kapitel 3, die ersten Verse, da habt ihr es. In den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten kommen. Die Menschen werden sein. Und dann wird aufgezählt, was die Menschen sein werden. Kennt ihr das? Okay, Frage an euch. Leben wir in einer solchen Zeit? Oh yes. Ganz sicher. Ich schlage euch noch einen anderen Text vor. Offenbarung 21,8 beschreibt auch Endzeit. Es gibt am Ende der Zeit zwei Gruppen. Die einen, die tragen das Siegel Gottes und die anderen, nennt Offenbarung 21,8, die Verzagten, die Feiglinge, die Ungläubigen, die Gräulichen. Merkt ihr, dass die Gräulichen, die mit den Gräueltaten erst an dritter Stelle kommen? Zuerst kommen die Feiglinge, die sich nicht trauen. Dann die Ungläubigen, die nicht mitmachen mit dem, was Gott sagt. Sagen, Gott gibt's gar nicht. Und dann kommen erst die wirklich groben Sünder, die Gräulichen, die Totschläger, die Hurer, die Zauberer, die Abgöttischen und zu guter Letzt alle Lügner. Deren Teil wird sein im Feuersee. Frage, ich frage es gar nicht mehr, es ist so selbstverständlich. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo das immer stärker zutage tritt. Die Gottferne, die Gottlosigkeit, der Gotteshass, der Hass auf Gott wird immer stärker. Es ist eine stimmige Darstellung der gesellschaftlichen Verhältnisse unserer Zeit heute. Wie kann eine solche Menschheit durch Gottes Wort noch erreicht werden? Und da kommt eine interessante Idee, die der liebe Gott uns verkündigt, schon im Alten Testament. Schlagt bitte den letzten Propheten des Alten Testaments auf, nämlich den Propheten Malachi. Und schau mal das letzte Wort an, das Malachi sagt. Das letzte. Die letzten drei Verse seines Buches. Schaut euch das an. Malachi Kapitel 3, Abvers 22. Oder die anderen Bibeln haben Kapitel 4, Abvers 4. Malachi 3, 22. Gedenke des Gesetzes Moses, meines Knechts, das ich ihm befohlen habe auf dem Berg Horeb, an das ganze Israel, samt den Geboten und Rechten. Also, für die letzte Zeit spielt das noch einmal eine Rolle. Sagt nicht Jesus im Matthäus-Evangelium, weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten? Zu verstehen, was unsere Verantwortung vor Gott ist, ist die Basis für die Liebe, die wir empfinden, die er uns schenken kann. Wenn kein Verantwortungsgefühl gegenüber Gott ist, dann verschwindet auch die Liebe. Und dann sagt er, siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, noch ein E, ehe denn da komme der große und schreckliche Tag des Herrn. Also bevor Jesus wiederkommt, kommt der Prophet Elia. Was wird er tun? Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu den Vätern, dass ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Das ist eine interessante Botschaft hier. Das Herz der Kinder zu den Vätern, aber vorher das Herz der Väter zu den Kindern. Nun, ihr wisst ja, dass die Bibel nicht gendert und es ist so, dass natürlich hier Männer und Frauen gemeint sind. Denn der Ausdruck Kinder heißt im Hebräischen eigentlich auch Söhne. Das heißt nicht, dass die Mütter und Töchter hier ausgeschlossen sind, sondern das ist allumfassend. Wir sollten das im heutigen Deutsch so lesen, das Herz der Eltern zu den Kindern und das Herz der Kinder zu den Eltern. Das wäre unsere Kultur. Liebe Geschwister, warum ist das erste Wort an die Eltern gerichtet? Noch ein E. Das Wort an die Eltern ist deshalb gerichtet, weil sie es in der Hand haben. Die Kinder sind, so wie wir Gott gegenüber, den Eltern gegenüber, völlig hilflos. Die Verantwortung für das Werden der Kinder liegt bei den Eltern. Das kann man nie anders sehen. Was machen wir aber als Eltern, die wir uns unseren Kindern zuwenden wollen, in der letzten Zeit, damit sie eben mit uns ins Reich Gottes gehen, denn es ist letzte Zeit. Was machen wir mit unseren Kindern? Wir überlassen sie dem Mainstream. Wir überlassen sie der Gesellschaft. Je früher, desto besser. Was soll daraus werden? Der Aufruf in der Bibel ist doch ein anderer. Wir sollen nicht die Kinder anderen überlassen, sondern wir als Eltern sollen uns den Kindern zuwenden. Eltern. Was die Bibel von uns möchte, ist, dass wir nicht im Mainstream mitschwimmen. Die Bibel legt den Eltern Nehemia-Pflichten auf. Was meine ich mit Nehemia-Pflicht? Als der Nehemia zu einem netten Stelldich eingeladen war, von dem er genau wusste, dass es eine Falle war, gab er als Antwort: Ich habe keine Zeit mit euch zu turteln, ich habe keine Zeit mit euch zu plaudern, ich habe keine Zeit mit euch irgendwas zu schmieden, ich habe eine Mauer zu bauen. Die Elternpflicht ist, dass wir Mauern bauen. Mauern bauen, die eigenen Kinder und Jugendliche bewahren. Und dass wir als Eltern, die bewusst diese Mauern bauen, die wir uns weghalten vom Mainstream, dass wir damit ein Zeugnis geben für andere, die dieses Chaos, von dem wir reden, auch sehen und nach Geborgenheit suchen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unser Programm. Das zweite große E bedeutet, wir müssen uns dazu bekennen, dass die Erziehung unserer Kinder niemand anderem anvertraut werden kann als uns selbst. Wir haben die Verantwortung. Kein Kinderhort. Der Erziehungsauftrag in der Adventgemeinde hat für viele, viele gute Dinge schon gesorgt. Allerdings ist er nicht in allen Teilen der Welt gleich zum Durchbruch gekommen. Ich behaupte, dass die treue Erfüllung des Erziehungsauftrags der Gemeinde einen missionarischen Durchbruch verschaffen wird. Und das in einer Zeit, in der man die Menschen anders nicht mehr erreichen kann. Erziehung und Erlösung. Beide entsprechen einander. Mit dem Erziehungswerk zementieren wir die Basis für das Erlösungswerk in und außerhalb der Gemeinde. Warum außerhalb der Gemeinde? Bruder Scheidinger, sprichst du nicht jetzt von der Erlösung unserer eigenen Kinder? Ja, natürlich spreche ich davon, aber wozu? Es ist nicht einfach eine Erlösung, sondern es gilt, dass diese Kinder lernen, von ihrer frühesten Kindheit an mit Jesus zu leben und über diesen Jesus, mit dem sie leben und über die Prinzipien, die ihnen dadurch vermittelt werden, auch zu reden. Die großen Evangelisten der Endzeit, liebe Freunde, werden nicht vor einem Mikrofon stehen. Sie werden nicht im Internet übertragen werden. Die großen Evangelisten der Endzeit werden Menschen aus Fleisch und Blut sein, und zwar junge Menschen, Menschen, die wohl nicht mal das 20. Lebensjahr erreicht haben. Es wird die Jugend sein, die das Werk vollendet. In einer Zeit, wo wir an die Leute nicht mehr rankommen, weil man uns längst in irgendwelche Schubladen getan hat. Wie soll das den Kindern gelingen? Ich gebe euch zwei Zitate. Wir sind bald durch. Zwei Zitate. Erstes aus dem Buch Erziehung, Seite 11. Ihr lieben jungen Leute, die ihr noch Kinder kriegt, hört gut zu, das ist für euch. Unsere Vorstellungen über Erziehung bewegen sich in einem zu engen und niederen Bereich. Wir bedürfen eines weiteren Gesichtskreises, einer höheren Zielsetzung. Wahre Erziehung heißt mehr als ein gewisses Studium verfolgen. Sie bedeutet Höheres, als sich für das jetzige Leben vorzubereiten. Mit der gesamten Wesenheit des Menschen befasst er sich, mit der ganzen Dauer des ihm ermöglichten Daseins. Das heißt, Erziehung ist für die Ewigkeit. Habt ihr das? Erziehung ist für die Ewigkeit. Darüber reden wir. Sie besteht in der harmonischen Entwicklung seines körperlichen, geistigen und geistlichen Kräfte. Sie bereitet den Lernenden für ein freudiges Dienen in dieser Welt. Ihr lieben Kinder, denkt an den Timmy von vorher, von der Kindergeschichte. Und eine höhere Freude eines umfassenderen Dienstes in der zukünftigen vor. Und jetzt Hand aufs Herz, wie oft am Tag denken wir über unsere Erziehung mit unseren Kindern in dieser Breite nach? Ich glaube, manche unserer Entscheidungen, die wir so als Erzieher treffen, würden anders ausfallen, wenn das öfter in unserem Denken wäre. Und jetzt die Anwendung für uns. Sie kommt aus einem anderen Buch, nicht aus dem Buch Erziehung, sondern aus dem Buch Counsels to Parents, Teachers and Students. Dort sagt sie, wenn die Geschichte dieser Welt sich dem Ende zuneigen wird, das ist also jetzt, oder? Werden viele dieser Kinder und Jugendlichen die Menschen durch ihr Zeugnis für die Wahrheit in Erstaunen setzen. Ihr Lieben, das ist so schwer nicht, wenn wir nicht im Mainstream mitmachen. Wie schaut ein typischer Jugendlicher heute aus, der sich nicht für die Alten interessiert und so weiter? Muss ich das jetzt hier erklären? Wir wissen, wie die ausschauen. Ja? Wissen, was sie im Kopf haben. Und da gibt es Jugendliche, die sind anders. Und die Leute, die das sehen, denen fällt das euch auf, die sind anders. Wieso sind die anders? So hätten wir eigentlich gern, dass unsere wären. Wenn das als Zeugnis kommt, könnt ihr euch vorstellen, dass ihr dann über Jesus reden könnt, darüber, dass ihr gläubig seid, darüber, dass wenn Jesus in einer Familie ist, die Familie ganz anders läuft. Könnt ihr euch vorstellen, dass das klappt? So, und wisst ihr, wer das auch weiß? Der Teufel. Ich weiß, man soll nicht über den Teufel predigen, sondern über den lieben Gott. Aber ein kurzes Wort sei mir gestattet. Und weil er das weiß, bombardiert er die gläubigen Familien wie niemand sonst. Versteht ihr das? Denn da kommen die Großkotzigen, ich nenne sie so, die Großkotzigen. Ja, schau den an und den Bruder und die Schwester. Schau, auch ganz schwierig, was mit diesem Kind ist. Was nützt denn dann die biblische Erziehung? Geschwister, das ist eine Sache, die müssen wir kniend erledigen. Da müssen wir uns wirklich mit Gott verbinden und ihn bitten, dass er uns Segen gibt, Segen und Gelingen. Denn der Teufel versucht uns zu ruinieren. Und das gelingt ihm auch teilweise. Wie viele gläubige Familien haben seine Anfechtungen schon gesehen und haben gesehen, wie er Breschen schlägt, dort, wo eine Mauer sein sollte. Aber das ist kein Argument für die Wertlosigkeit christlicher Erziehung, sondern das ist ein Argument, sie noch ernster zu nehmen. Denn eines muss euch klar gesagt sein, egal was dem Teufel heute gelingt, und das ist eine frohe Botschaft für uns alle, auch für mich, der liebe Gott kann alles umdrehen. Er kann alles wieder umdrehen, egal wie es jetzt ausschaut. Das zweite große E. Was hat das zweite große E mit dem ersten E zu tun? Leute, wir werden kein erstes großes E erleben, wenn wir keine Kinder und Jugendlichen haben, die wir da durchtragen können. Das Erziehungswerk ist eine wichtige Voraussetzung für das Evangelisationswerk. Ich weiß, dass man diese Schlüsse bei uns so nicht zieht, in unseren Landesteilen, aber es ist so. Ich sage euch was über die Generalkonferenz. Da kommt ihr rein in das große Gebäude dort und dann sucht ihr mal die Abteilung Erziehung, Education. Und dann geht ihr vorbei an einer riesigen, so ziemlich großen Landkarte, wo die ganze Welt abgebildet ist. Also der Globus aufgerollt auf einer Karte. Und dann seht ihr da an einigen Stellen der Welt ganz, ganz viele Stecknadeln. Und an anderen Stellen der Welt ganz wenige Stecknadeln. Und ich habe das angeschaut und ich habe mir gedacht, das ist ja unglaublich. Denn ich habe sofort realisiert, überall, wo viele Stecknadeln stecken, haben wir als Adventgemeinde ein exorbitantes Gemeindewachstum im zweistelligen Bereich. Aber diese Nadeln bildeten nicht die Gemeinden ab, wo wir so viel wachsen, sondern sie bildeten die Schulen ab. Und darüber sind sich alle Educators, alle Erzieher in der Generalkonferenz ganz klar und einig. Dort, wo wir Schulen haben, dort läuft auch die Mission anders. Der Teufel weiß das auch. Was macht er? Er zerstört in uns den Glauben ans Erziehungswerk. Denn er weiß, wenn das Erziehungswerk erledigt ist, wird auch die Evangelisation kraftlos sein. Und dort, wo sie ans Erziehungswerk glauben, dort haben sie ein Gemeindewachstum, das es nicht auszudenken ist. Ihr könnt euch natürlich denken, wie viele Stecknadeln da in der Europakarte steckten. Da muss man kein Prophet sein, um das zu wissen. Und so schaut es auch aus. Auch gemeindewachstumsmäßig, nicht? Viele Leute, die Angst haben um das Geld, das wir in Schulen investieren, weil wir das ja woanders in der Gemeinde brauchen könnten, begreifen nicht, dass die Umwegrentabilität des einen E das andere E total stark befeuern würde. Sie sagt weiter in diesem Zitat: Der Herr möchte die Gemeindeschulen dazu nützen, den Eltern, seht ihr, in ihrem Erziehungsbemühen zu helfen und ihre Kinder auf diese Zeit, die vor uns liegt, vorzubereiten. Darum soll die Gemeinde das Schulwerk nun ernstlich in Angriff nehmen und das daraus machen, was der Herr wünscht, dass es sein soll. Ich bekomme immer mehr den Eindruck, dass in unserer Zeit heute mehr und mehr sich die Zeit darstellt, von der wir denken, dass es die letzte Zeit sei. Was ist also der Plan? Es geht um Ernte und Evangelisation, denn wir haben einen Auftrag. Wir müssen das Evangelium den Leuten sagen. Es geht um Zeugnisbereitschaft und überhaupt Bereitschaft, dieses erste große E. Gott gibt uns aber auch einen strategischen Plan in die Hand, damit wir bis zu allerletzt diesem großen E dienstbar sein können, empfiehlt er uns, unsere Jugend mit unserer besonderen Aufmerksamkeit zu bedenken. Denn sie werden das erste E vollenden, weil wir das zweite große E, nämlich die Erziehung, beherzigen. Ihr könnt euch ausdenken, dass das ein besonders interessanter Vergleich ist, weil der in allen Sprachen funktioniert, die wir so sprechen. Ja? Probiert es mal aus. Die Wichtigkeit der Erziehung in den Reihen der Adventgemeinde. Wenn wir unsere Kinder dem Einfluss des Mainstreams überlassen, dann können sie nicht die Missionare sein, die Gott am Ende braucht. Du willst Evangelisation? Dann wende dich den Kindern und Jugendlichen zu. Nicht, dass Gott in seinem Wirken zur Wiederkunft Christi aufgehalten werden könnte. Aber dort, wo wir die Evangelisation nicht durchbringen, wird die Ernte gering sein. Und der Fehler wird bei uns liegen, wenn dann nicht einmal unsere eigenen Kinder Jesus willkommen heißen, geschweige denn solche, die durch ihr Wort an ihn glauben könnten. Beispiel. Es ist 10 Jahre her, wir hatten eine Lektion, Vierteljahresheft, und der Begünstigte dieses Vierteljahres sollte die Division sein, die Indien ausmacht. Ich habe vergessen jetzt, wie sie heißt, habe mir auch das jetzt nicht mehr angeschaut. Ich erzähle euch das einfach. Und da war also diese Division begünstigt und im Vorwort zur Lektion stand Folgendes. Das wurde also geschrieben von den Leuten, die dort in Indien sozusagen die Verantwortlichen sind. Sie sagen, in den letzten paar Jahren, das geht um einen Zeitraum von etwas über 10 Jahren, hat sich die Gliedschaft der Adventgemeinde, es waren ungefähr 15 Jahre, versiebenfacht. Die Mitglieder dieser Division, die Indien ausmacht, sind vor 10 Jahren ungefähr 1,4 Millionen Adventisten gewesen. 1,4 Millionen. Und 15 Jahre vorher waren sie 200.000. Was ist da los? Ich meine, das ist ein hinduistisches Land. Da geht es nicht darum, dass Christen anderen Christen was sagen. Da geht es tatsächlich um ganz andere Kulturen. Und die Leute von der indischen Division schreiben Folgendes in diesem Vorwort zur Lektion. Wer sich aufgehoben hat, kann ja nachschauen, aus dem Jahr 2011. Sie sagen, dies ist dem Schulwerk geschuldet. Dem Schulwerk, das seit über 100 Jahren in unserem Gebiet aktiv ist. Das hat dazu geführt, und das ist dann von euch aus gesehen jetzt, diese exponentielle Kurve. Und wir freuen uns ja, wenn wir da oben angelangt sind, nicht? Das freut uns dann, wenn die exponentielle Kurve da oben ist. Aber das braucht einen Vorlauf, damit das immer dichter werden kann, immer dichter und am Schluss so exponentiell explodieren kann. Das heißt, dort, wo die Leute das, was der Geisterweissagen über das Erziehungswerk sagt, schon vor 100 Jahren ernst genommen haben, erntet man heute anders. So, jetzt kann man natürlich sagen, ich weiß, ich bin schon am Ende, aber ich lasse mich das noch anbringen. Ja, wenn Jesus eh bald kommt, zahlt sich nicht mehr aus. Wir haben es eh schon verbockt. Ja, haben halt schlechte Ergebnisse. Kommt, Leute, wir scharen uns zusammen. So wisst ihr, wie das ist im Sport, nicht? Da gibt es da so diese Phasen, da hängen sie alle und sprechen einander Mut zu. Lasst uns durchhalten. Ich glaube nicht, dass wir das so machen sollen. Ich glaube, wir sollten nach dem Plan Gottes verfahren. Wir sollten das Erziehungswerk wirklich fördern. Und ich weiß, in Bogenhofen trage ich Eulen nach Athen. Aber lasst mich trotzdem sagen, unser Herz muss voll davon sein, damit wir wirklich eine Jugend haben, die bereit ist, für Christus Zeugen zu sein. Ist das anstrengend? Oh ja. Haben wir jemanden, der es für uns tut? Schwierige Frage. Ja, wir haben jemanden. Es ist nämlich Jesus. Jesus schenkt uns die Jugend, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. Haben wir jemanden, der es für uns tut? Ich meine, jemand anderen? Nein, haben wir nicht. Wir müssen es tun. Das ist mein Appell. Die beiden großen E's. Es geht tatsächlich darum, dass wir die Menschen erreichen. Und gerade die letzten 2 Jahre hier in unserer Gesellschaft machen deutlich, wie viele Menschen aufmerksam werden, ein offenes Ohr bekommen, wissen wollen, sich anstellen. Und das Zweite ist, wenn wir zeigen, wie Familie wirklich gelingen kann, dann werden sie uns glauben. Denn das sehen sie in der Gesellschaft heute nicht mehr. Und deshalb dieser große Aufruf, Malachis. Väter und Mütter, da sind eure Kinder. Zeigt der Welt, dass Gott in eurer Familie regiert und dass das glücklich macht. Und die Welt wird es euch glauben. Die einen werden euch dafür hassen, denn die wollen die Familien zerstören. Aber die anderen, die das Chaos wittern, werden in euch Kanäle der Rettung sehen. Aber ihr müsst bereit sein, den Mund aufzumachen. Amen. Ich will Jesus folgen, spottet auch die Welt. Ich will dulden tragen, wie es Gott gefällt, auf dem rauen Pfade eile ich freudig hin, bis durch seine Gnade ich einst bei ihm bin. Ich will Jesus folgen, bis die Reis vollbracht, bis der Kampf vollendet und der Tag erwacht, wo von lichten Höhen mir mein Jesus winkt. Mit ihm heimzugehen, wo man lobt und singt. Lieber Gott, das mögest du uns schenken, nach deiner Gnade, nach deinem Willen. Lass uns nicht zweifeln daran, egal was uns im Leben passiert. Gib, dass wir den Glauben nicht verlieren, dass wir die wahre Geborgenheit bei dir suchen und finden und wissen, dass alles andere nichts ist. Mögest du uns die Erfahrungen schenken, die wir brauchen, damit wir fest werden in unserer Zuversicht und diese Köstlichkeit erleben, in deinem Wort so gegründet zu sein, dass nichts uns erschüttern kann. Und Herr, gib, dass wir sehen, was du uns aufträgst. Deinen Ruhm zu verkünden, die Erlösung, die in uns geschieht, bekannt zu machen und unsere Kinder mitzunehmen. Unseren Familien Gelegenheit zu geben, durch den Glauben, den wir haben, das Glück zu erleben, das du ihnen zugedacht hast, auf das wir wahrhaft Zeugen werden, deiner Gnade, deiner Treue, deiner Zuwendung. Herr, du kannst alles tun mit Menschen, die dir ergeben sind, und solche wollen wir sein. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft Sie im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.